Erst wenn wir alles zu vernehmen bereit sind, was uns zu vernehmen möglich ist, und dann das, was wir vernommen haben, mit dem Verstand prüfen, ob es wahr ist oder es zumindest gute Gründe gibt, dass es wahr sein könnte, es in Beziehung setzen zueinander und zu dem, was wir bereits kennen, erst dann werden wir der Wirklichkeit gerecht, der ganzen uns zugänglichen Wirklichkeit. Zwar lässt sich nicht alles, was wir wahrnehmen, als wahr beweisen, aber manches kann zu einer gut begründeten Gewissheit werden. Und das nennen wir dann unseren Glauben.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Was ich glaube und was nicht. Der Ordensmann und Bestsellerautor Reinhard Körner schreibt über seinen Glauben. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinzer. Er hat euch letztes Jahr in der Karwoche begeistert hier im Podcast. Der Karmelit und Exerzitienbegleiter Pater Reinhard Körner. Vielen gerade in Ostdeutschland ist er bekannt durch die lange Liste geistlicher Literatur aus seiner Feder oder durch eine persönliche Begegnung in Birkenwerder, wo er lebt und arbeitet. Mit ihm haben wir damals die Religionsgeschichte vom anfänglichen Staunen über die Natur bis hin zum christlichen Glauben an den dreieinen Gott im Christentum in 2x60 Minuten quasi im Zeitraffer Revue passieren lassen. Und weil euch das so gut gefallen hat und weil Pater Körner vor kurzem ein neues Buch rausgebracht hat, haben wir ihn gleich nochmal hier zu uns in den Podcast eingeladen. Was ich glaube und was nicht. 40 Ermunterungen, größer zu denken. So heißt der Band, der im Leipziger St. Benno Verlag erschienen ist. Dem danken wir schon jetzt für die freundliche Genehmigung und die gute Zusammenarbeit bei dieser Episode. Reinhard Körner sagt, Glauben ist, wie das Leben überhaupt, ein Weg. Um auf diesem Weg voranzukommen, ist es wichtig, sich hin und wieder grundsätzlich zu orientieren. Die 40 kurzen Impulstexte in seinem neuen Buch sollen eine Hilfestellung sein, in kleinen Schritten mehr Klarheit zu gewinnen über zentrale Themen des christlichen Glaubens wie Jesus, Gott, die Bibel, die Kirche und vieles mehr. Und sich aufs Wesentliche daran zu besinnen. Denn erst wer weiß, was und warum er glaubt, wird glaubwürdig. Für sich selbst und für andere. Ja, und eine kleine Kostprobe, wie das gelingen kann, gibt uns Pater Körner heute persönlich hier im Podcast. 6 Kapitel aus seinem Buch hat er für uns und für euch eingelesen. Körner wuchs unweit von Cottbus auf. Er studierte Philosophie und katholische Theologie in Erfurt und nach seiner Priesterweihe trat er 1982 in den Theresianischen Karmel ein. Seit 1990 leitet er das Exerzitienhaus am Karmelitenkloster in Birkenwerder bei Berlin. Pater Körners Ermunterungen, größer zu denken. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Einführung für 40 Tage. Christen sind gläubige Menschen. Muslime, Juden und wer immer sich zu einer Religion bekennt, auch. Selbst Nichtgläubige sind gläubig, ob sie es glauben oder nicht. Nur, dass nicht alle das Gleiche glauben und auf dieselbe Weise gläubig sind. Ich bin Christ, genauer katholischer Christ. In diesem Buch möchte ich beschreiben, was für mich Glauben ist. Das habe ich in meinen Büchern immer wieder schon getan, doch diesmal will ich auch ausdrücklich dazu sagen, was Glauben für mich nicht ist. Und zwar so, dass möglichst Christen wie Nichtchristen verstehen können, wovon ich spreche. Vielleicht kann ich dadurch andere, gleich zu welcher Art von Gläubigen sie sich zählen, dazu anregen, ebenfalls einmal darüber nachzudenken, wie und was sie glauben und wie und was nicht. Sich darüber Rechenschaft zu geben, persönlich und ganz ehrlich, ist heute wichtiger denn je. Zumal wir in einer Gesellschaft leben, in der sich Menschen an sehr verschiedenen Religionen, Spiritualitäten und Weltanschauungen orientieren. Ja, es allein schon unter Christen auch derselben Konfession recht unterschiedliche Glaubensauffassungen gibt. das fordert zur Auseinandersetzung mit dem je eigenen Glauben heraus und gewiss auch zur Unterscheidung der Geister. In den christlichen Glauben jedenfalls haben sich im Laufe der Jahrhunderte Vorstellungen und Praktiken eingeschlichen, die heute dringend überdacht werden müssen. Das sind wir Christen nicht nur uns selbst schuldig, sondern allen in der Gesellschaft, auch denen vor allem, für die der Glaube ihrer Kirche seine Glaubwürdigkeit verloren hat. Und wir sind es Jesus Christus schuldig, dem wir unseren Glauben verdanken. In der katholischen Kirche gibt es eine Zeit im Jahr, die für ein solches Überdenken als besonders geeignet gilt. Die Wochen vor Ostern, die wir im Volksmund Fastenzeit nennen. Also die 40 Tage, die Sonntage nicht mitgezählt, ab dem Aschermittwoch bis zum Karsamstag. Die Zahl 40 hat dabei symbolische Bedeutung und steht für Neuausrichtung des Lebens und Besinnung auf das Wesentliche. Ich habe deshalb meine Ermunterungen, größer zu denken, in 40 kurze Texte gefasst, für jeden Tag einen. Sie bauen gedanklich aufeinander auf und ermöglichen so 40 Schritte auf das Osterfest zu. Das Fest, an dem wir Christen die Auferweckung Jesu feiern und zugleich an das Ziel jedes Menschenlebens erinnert werden. Wie gesagt, ich spreche von meinem Glauben, dem christlichen also, und davon, wie ich ihn verstehe und zu leben versuche. Jede Leserin und jeder Leser ist frei, für sich daraus eigene Schlüsse zu ziehen. Und es sind 40 Denkanstöße, nur 40. Es müsste natürlich noch so manch weiteres Thema angesprochen werden. Zudem sind es kurze Texte, zum Lesen in 10 Minuten gedacht. Eigentlich wäre zu jedem Thema viel mehr zu sagen. Aber es gibt ja heute eine Fülle von Informationsmöglichkeiten, um das hier Angesprochene vertiefen und noch gründlicher bedenken zu können. Glaubenskurse und Vorträge zum Beispiel, wenn nicht vor Ort, dann in den kirchlichen Bildungs- und Exerzitienhäusern. Auch allgemein verständliche Veröffentlichungen, theologisch kompetente Autoren im Internet und im Buchhandel. Soweit ich selbst in meinen bisherigen Büchern Näheres zum Thema des jeweiligen Tagesimpulses geschrieben habe, gebe ich im Anhang die entsprechenden Buchtitel an. Und vor allem, wir sollten uns über unseren Glauben mit anderen austauschen, wie die beiden Jünger dann am Ostertag auf ihrem Emmausgang. Selbstverständlich kann man die Texte auch zu jeder anderen Zeit lesen, denn Glauben ist, wie das Leben überhaupt, ein Weg. Und um auf dem Weg die Orientierung nicht zu verlieren oder gar stehen zu bleiben, brauchen wir ohnehin immer wieder einmal, so weiß schon die Bibel, 40 Tage, ja, 40 Tage und 40 Nächte und genau genommen 40 Jahre. Alles wahrnehmen, nicht alles glauben. Weißt du es oder glaubst du es nur? Mit Fragen dieser Art stellen wir gern Wissen und Glauben einander gegenüber. Wer etwas weiß, so meinen wir, der kann belegen, dass wahr ist, was er sagt. Aber wer etwas glaubt, der vermutet nur, dass es wahr ist oder bildet es sich ein. Der Glaube hat folglich gegenüber dem Wissen die schlechteren Karten. Doch trifft das auch auf Glauben, Glauben kleingeschrieben, und Glaube Glaube großgeschrieben, im religiösen und weltanschaulichen Sinne zu. Ich will bei meinen Leisten bleiben und deshalb aus christlicher Sicht antworten. Wir Menschen, alle Menschen, sind mit Vernunft und Verstand begabt, so sagten schon die Philosophen der Antike. Mit der Vernunft nehmen wir wahr. Mit dem Verstand durchdenken wir, was wir wahrgenommen haben, um es zu verstehen. Beide Fähigkeiten zusammen bilden unser Erkenntnisvermögen, das wir im heutigen Sprachgebrauch seit Ende des 18. Jahrhunderts leider einseitig verkürzt als Vernunft bezeichnen. Unsere rationale Intelligenz, wie wir auch sagen, intensiver nutzen zu können als jedes andere Lebewesen, das macht unser Menschsein aus. Was um mich herum da ist und geschieht, nehme ich über die fünf Sinne wahr, die Fenster meines Inneren nach draußen. Wenn auch ihr Sichtfeld begrenzt ist und sie sich obendrein noch täuschen können. Vieles ist für uns erst mittels ihrer technischen Verlängerungen wahrnehmbar, vom Mikroskop bis zum Teleskop. Und das meiste da draußen wird unserer Wahrnehmung wohl für immer verborgen bleiben. Aber nicht nur um mich herum, auch in mir ist etwas da und geschieht etwas. Auch das kann die Vernunft vernehmen, mittels der inneren Sinne, mit dem inneren Ohr und den Augen des Herzens. Was ich durch sie wahrnehme, kann der Verstand ebenfalls in sein Nachdenken und Schlussfolgern einbeziehen, die Gefühle und Empfindungen zum Beispiel, die plötzlich aufblitzenden Eingebungen oder auch die aus dem Tiefinnersten aufsteigenden Ahnungen. Im Zusammenspiel von beiden Fähigkeiten, von Vernunft und Verstand, gewinnen wir Erkenntnisse und Einsichten, mit denen wir unsere Welt gestalten können. Und beide Fähigkeiten sind auch an dem beteiligt, was wir im christlichen Sinne Glauben nennen. Glauben geschieht nicht jenseits von Vernunft und Verstand. Das Wort Glauben, kleingeschrieben, meint im christlichen Sprachgebrauch nicht einfach alles Glauben oder gar einer vorgegebenen Glaubenslehre den eigenen Verstand und die persönliche Lebenserfahrung opfern. Unter Glauben verstehen wir Christen vielmehr eine Haltung der grundsätzlichen Offenheit für alles, was sich mit unserer Vernunft vernehmen lässt. Offen sein für alle uns zugänglichen Phänomene, wie heutige Philosophen sagen, gleich ob sie sich draußen oder im Inneren zeigen. Erst wenn wir alles zu vernehmen bereit sind, was uns zu vernehmen möglich ist, und dann das, was wir vernommen haben, mit dem Verstand prüfen, ob es wahr ist oder es zumindest gute Gründe gibt, dass es wahr sein könnte, es in Beziehung setzen zueinander und zu dem, was wir bereits kennen, erst dann werden wir der Wirklichkeit gerecht, der ganzen uns zugänglichen Wirklichkeit. Zwar lässt sich nicht alles, was wir wahrnehmen, als wahr beweisen, aber manches kann zu einer gut begründeten Gewissheit werden. Und das nennen wir dann unseren Glauben. Mit Glauben, reingeschrieben, ist also der Gebrauch von Vernunft und Verstand über das hinaus gemeint, was wir nachweisen und beweisen können. Glauben ist die umfassendere und damit die intensivste Art, unsere rationale Intelligenz zu gebrauchen. Und das tun bei weitem nicht nur Christen und religiöse Menschen. Manche freilich, darunter auch Christen, übernehmen lieber, was ihnen zu wissen gestattet und zu glauben aufgetragen wird, statt selbst zu vernehmen und nachzudenken. Viele landen dann im Aberglauben oder fallen auf populistische Fakes herein. Der wirkliche Gegensatz zu glauben, wie auch zu wissen, ist, bei Lichte besehen, Denkverweigerung, vielleicht auch Denkfaulheit, geboren nicht zuletzt aus der Angst vor Veränderungen. Und die kommt in allen Teilen der Gesellschaft vor und betrifft alle Lebensbereiche. Gott erahnte Wirklichkeit, nicht erdachte Lehre. Der Kern fast aller Religionen ist der Glaube an Gott. In polytheistischen Religionen, heute vor allem im Hinduismus, werden viele Götter verehrt. Altgriechisch polis bedeutet viele, theos, Gott. In monotheistischen Religionen wie dem Judentum, dem Christentum und dem Islam nur ein einziger. Monos bedeutet allein, einzig. Aber wer oder was ist mit diesem einzigen Gott gemeint? Und warum glauben Menschen, auch wir Christen, daran, dass er existiert? Auf jeden Fall ist die Vokabel Gott keine leere Worthülse für uns. Sie steht für eine Wirklichkeit. Und die ist nicht erdacht worden. Sie ist wahrgenommen worden. Nach derzeitigem Wissensstand vor gut 2.500 Jahren im heutigen Irak. Juden, die dort in babylonischer Gefangenschaft leben mussten, hatten einander auf sie aufmerksam gemacht. Etwa so: Du, ist es dir auch schon mal so ergangen? Da sitzt du da, frühmorgens oder abends, wenn die Gedanken noch nicht oder nicht mehr um das tagtägliche Funktionieren müssen kreisen, und schaust einfach nur. Schaust in die Welt um dich herum, wenn die Sonne aufgeht oder wenn sie untergeht, und gerätst plötzlich in Staunen und fragst dich, warum eigentlich ist das alles da und nicht da? Vielleicht hatte dadurch der eine in dem anderen dasselbe Staunen geweckt, und so suchen sie nun gemeinsam nach Worten für das, was in ihnen vorgeht. Etwa so: Kennst auch du dieses Berührtsein in dir, dieses Erahnen, das aus der tiefsten Stelle des Innern in dein Bewusstsein aufsteigt und dir leise und wortlos sagt, es muss mehr geben hinter allem, was es gibt. Eine Wirklichkeit, die nicht Teil unserer Welt sein kann, sondern der Grund dafür sein muss, dass unsere Welt überhaupt da ist und nicht da ist. Und dafür, dass wir beide da sind, du und ich. Sie spüren, was sie da staunend erahnen, können sie nicht einfach abtun. Sie würden dann das Innerste ihres Inneren von sich abspalten. Sie denken über das Erahnte nach und finden in ihrem Verstand viele gute Gründe, dass es diese andere, größere Wirklichkeit, der sich alles verdankt, geradezu geben muss. Und sie nennen sie Gott. Das Wort Gott hat in ihrem Volk immer schon so viel wie das Höchste bedeutet. Aber nun wird ihnen klar, dass diese Bezeichnung nicht dem Kriegs- und Wettergott zusteht, den sie bis dahin verehrten, sondern dass nur der Urgrund von allem sie verdient. Im Wahrnehmen und Nachdenken wird ihnen Gott zur Gewissheit. Gott wird ihr Glaube. Später dann nennen sie das, was da in ihnen vorgegangen war, dieses Staunen, Erahnen und Gewisswerden, eine Offenbarung. Sie haben sich Gott, so wollen sie damit sagen, nicht erdacht. Gott hat sich ihnen gezeigt. Sie selbst haben ihn nur erkannt. Und den, der sie als erster darauf aufmerksam gemacht hatte, bezeichnen sie als Urvater, hebräisch Abram, als Urvater ihres neuen Glaubens. Wie sie von da ab erzählen, stammt er gar nicht aus ihrem eigenen Volk, sondern aus Ur in Chaldea, wie es in der Bibel heißt, im Süden des fremden Landes, in das sie verschleppt worden waren. Sie geben ihm den Namen Abraham, Vater der Menge, denn sie wünschen auch ihren Nachkommen und allen anderen Völkern, dass sie zu diesem Glauben finden können. Im Laufe der Jahrhunderte entstand aus dem Nachdenken über die damals erahnte Wirklichkeit Gott eine Lehre über Gott. Im Christentum dann die Lehre der Kirche über Gott. Eine Lehre kann auf diese Wirklichkeit aufmerksam machen. Aber das Erkennen Gottes mit der eigenen Vernunft und dem eigenen Verstand ersetzt sie nicht. Im Gegenteil, sie kann das eigene persönliche Wahrnehmen der Selbstoffenbarung Gottes sogar verstellen. Gott leidet mit uns. Gott verursacht nicht das Leid. Warum all das Leid? Und warum all das Böse? So klagen und fragen auch gottgläubige Menschen. Ist Gott wirklich ein liebender Gott, wenn so viel Schreckliches geschieht in seiner Welt? Ja, kann es angesichts dieser Realität überhaupt einen Gott geben? Ein ganzes Heer von namhaften Theologen und Religionsphilosophen denkt seit Jahrhunderten darüber nach, wie solche Fragen beantwortet werden könnten. Das Ergebnis ihrer Überlegungen lässt sich kurz und knapp so zusammenfassen. Wenn Gott die Welt wollte und in dieser Welt ein Wesen, das wie er zu lieben fähig ist, dann musste er ihm die Möglichkeit geben, es selbst zu wollen und sich in Freiheit Schritt um Schritt als ein solches Wesen zu verwirklichen. Das jedoch setzt voraus, dass Gott der gesamten Schöpfung, deren Teil der Mensch ist, Eigenständigkeit und Freiheit geben musste. Er hat sie als eine Welt im Werden ins Dasein setzen müssen, als eine evolutive Welt mit der Freiheit zu eigengesetzlichem Wirken, in das er nicht intervenierend und korrigierend eingreifen kann. Aus freien Stücken hat Gott seine göttliche, alleinmächtige Wirkmacht eingeschränkt, um seiner Schöpfung und darin dem Menschen ebenfalls Wirkmacht zu ermöglichen. In der jüdischen und christlichen Theologie wird diese Selbsteinschränkung Gottes seit dem 16. Jahrhundert Gottes Selbstzurücknahme zugunsten seiner Schöpfung genannt. Für die Frage nach Gott und dem Leid bedeutet das, es ist die Natur die Leid verursacht, nicht Gott. Die Kräfte und Gewalten, die im gesamten Universum und auf dem Planeten Erde wirken, ermöglichen die Existenz und Evolution des Lebens. Sie ermöglichen auch unser Leben, aber sie bewirken für uns und unsere Mitgeschöpfe auch unsägliches Leid. Und es ist der Mensch, der sich und anderen Leid zufügt, ja, der viele Naturkatastrophen selbst herbeiführt, Kriege, Folter. Und alle sonstigen Unmenschlichkeiten sind durch Menschen verursacht, ungewollt durch ihre Unvollkommenheit und bewusst gewollt durch Bosheit. Das Leid, das physische, das durch die Natur hervorgebracht wird, wie auch das moralische, das der Mensch verursacht, so formulierten Gelehrte des 19. und 20. Jahrhunderts, ist der Preis der Freiheit. Ja, der Preis der Liebe. Gott, so sagten sie, hat uns diesen Preis zugemutet und sich selbst. Aber ist der Preis nicht gar zu hoch? Fragten sie zugleich. Hätte Gott dann nicht besser auf die Erschaffung der Welt verzichten sollen? Diese Frage bleibt offen. Sie ist auch mit dem Hinweis nicht beantwortet, Gott hätte dann von vornherein vor dem Bösen kapituliert und das Böse hätte bereits im Herzen Gottes über die Liebe gesiegt. Kein besonders zufriedenstellendes Ergebnis also. In Gott die Ursache des Leids und des Bösen zu sehen, wäre jedenfalls eine vorschnelle, ungerechtfertigte Schuldzuweisung und ein übernatürliches, böses Prinzip anzunehmen, genannt Teufel oder Satan, dem Gott Einfluss auf die Welt gegeben hätte, wäre ebenfalls eine unangemessene, dem Wesen Gottes widersprechende Erklärung, auch wenn sie zeit- und kulturbedingt bereits in Teilen der Bibel zu finden ist und in den Köpfen mancher Menschen noch bis in die Gegenwart. Letztlich bleibt uns nur, ehrlich einzugestehen, dass wir die Frage nach Gott und dem Leid nicht beantworten können. Beantworten könnte sie nur Gott selbst. Deshalb gab es in der Christenheit immer wieder Menschen wie den Theologen Romano Guardini, 1968 gestorben, der mit der Bereitschaft lebte, auf den ersten Tag der Ewigkeit zu warten, an dem Gott die Antwort geben wird. Das allein ist auch für mich annehmbar und ein Trost in allem Leiden. Bis dahin gibt es nur einen Weg, mit dem Leid und dem Bösen angemessen umzugehen. Es zu nehmen als das, was es ist, und zugleich dagegen anzugehen, mit Tatkraft und Entschlossenheit, wo immer es möglich ist. Einstweilen vertraue ich darauf, dass Gott weiß, was er sich und uns zugemutet hat, und dass er selbst am Leiden seiner Schöpfung leidet. Mutterschoßig leidet, bis er sie vollendet haben wird. Gott wirkt nicht das Leid, und er wirkt schon gar nicht das Böse. Er wirkt im Leid und mit uns gegen das Leid und das Böse. Daran glaube ich. Gottes Volk ist die Menschheit, nicht nur die Kirche. Im Judentum wie im Christentum ist viel vom Volk Gottes die Rede. Es ist ein Bildwort, dessen Bedeutung sich aus seinem Zusammenhang mit dem ebenfalls biblischen Bildwort König erschließt. Wenn Gott König ist, dann sind die Menschen sein Volk. Im alttestamentlichen Teil der Bibel wird dieses Wortpaar aus der Perspektive eines realen Volkes verstanden. Die Juden betrachteten sich schon in den Jahrhunderten, in denen sie noch an die Existenz vieler Götter glaubten, aber nur einen davon verehrten, als Volk ihres Haupt- und Nationalgottes. So wie sich auch andere Völker als Volk ihres jeweils eigenen Hauptgottes verstanden. Später, nach der Erkenntnis, dass es nur einen Gott geben kann, wissen sie zwar, dass dieser Gott König der ganzen Erde ist, wie es im Psalm heißt, sie also nicht allein das Volk Gottes sind, betonen aber weiterhin, dass sie, nur sie, sein Volk seien und nennen ihn den König Israels. Von der damaligen religiösen Situation her, in der sie sich von anderen Völkern abgrenzen mussten, um ihre eigene Identität zu bewahren und zu stärken, mag diese Einstellung verständlich sein. Aber sie ist im Rückblick gesehen ein Fehler, der sich bis heute verhängnisvoll auswirkt. Die Christenheit sprach dann von der Kirche als dem neuen Volk Gottes und übernahm dieses exklusive Verständnis, was zu dem nicht weniger verhängnisvollen Missverständnis führte, alle anders religiösen oder nicht gottgläubigen Menschen seien nicht Gottes Volk. Und die Juden seien es als altes Volk Gottes nur noch auf mindere Art. Auch Jesus spricht, wie schon Generationen vor ihm, vom Königtum Gottes, im Deutschen meistens mit Reich Gottes wiedergegeben. Doch Jesus betont, mein Königtum ist nicht von dieser Welt, und wechselt so die Perspektive. Erst wenn man wie er von Gott her denkt, wird klar, dass selbstverständlich alle Menschen Gottes Menschen, also Gottes Volk sind. Die Kirche ist das neue Volk Gottes, wie auch das jüdische Volk das Volk Gottes ist und es immer bleiben wird. Aber beides ist nur wahr, wenn wir nicht vergessen, dass aus Gottes Sicht die gesamte Menschheit Volk Gottes ist. Juden und Christen sind Teile dieses gesamten Gottesvolkes. Zu ihm gehören aber auch die Anhänger anderer Religionen und genauso auch die religionslos lebenden Menschen. Gott hat doch mit der Bibel ausgedrückt Adam und Eva nicht als Juden oder Christen erschaffen, sondern als Menschen. Und er hat seinen ewigen Bund mit allen Nachkommen Noahs geschlossen. Wir alle sind Gottes Menschen. Das haben das Zweite Vatikanische Konzil und später mehrere päpstliche Schreiben eindrucksvoll und deutlich in Erinnerung gebracht. Angekommen ist es in der Kirche bei vielen noch nicht. Gott geht seinen Weg mit jedem Menschen hin zum selben Ziel. Er gibt seinen Geist der Weisheit und der Liebe in jeden Menschen hinein. Und wo man diesen Geist in sich einlässt, um Gott wissend oder nicht um ihn wissend, da wirkt und handelt er in seiner Welt. Deshalb können wir voneinander lernen, die Religiösen von den Religionslosen, die Religionslosen von den Religiösen und die eine Religion von der anderen, über das menschliche Herz vor allem, über die uns allen gegebene Fähigkeit zu Mitgefühl, Einfühlung und Gebrauch der Vernunft, über Schuld und Vergebung, über Verantwortung und Hilfsbereitschaft, über den rechten Umgang mit Gottes Schöpfung, über Gott und über seine Wege mit uns Menschen. Der Auftrag, Salz der Erde zu sein, mit dem Jesus seine Schüler aussandte, wird dadurch nicht geschmälert. Wir Christen haben anderes etwas zu geben. Das Salz, das Jesus uns gegeben hat. Sein Evangelium über Gott, wie er es gelehrt und vorgelebt hat. Aber auch sie haben uns etwas zu geben. Das Salz, das Gott ihnen gegeben hat. Seinen Geist der Weisheit und der Liebe, wie sie ihn in ihren Religionen und Weltanschauungen aufgenommen haben. Wir alle können Salzmenschen sein, füreinander. Und das braucht unsere Welt so sehr. Heute so scheint es mehr denn je. Doch zu dem dafür notwendigen Perspektivenwechsel wird wohl nur finden, wer mit Gott in Beziehung lebt und sei es noch so armselig. Zu Gott hin glauben, nicht nur an Gott glauben. Wir nennen die beiden Glaubensbekenntnisse, das Kleine und das Große, Credo, weil sie im Lateinischen mit den Worten Credo in Deum bzw. Credo in Unum Deum beginnen. Die gewohnte deutsche Übersetzung lautet: Ich glaube an Gott bzw. Ich glaube an den einen Gott. Doch das In mit dem vierten Fall von Deus, also Gott, meint eigentlich nicht an Gott, sondern zu Gott hin. Ganz wörtlich müssten wir übersetzen, ich glaube zu Gott hin. Im muttersprachlichen Empfinden der Christen des westlichen Mittelmeerraumes wurde zudem Credo als Cordo verstanden, als ich gebe, du, das Herz, Cor. Credo in Deum hörte man als, ich gebe das Herz hin zu Gott. Die Bedeutung, ich glaube an Gott, im Sinne von, ich glaube, dass es Gott gibt, ist dabei durchaus mitgemeint. Die deutsche Übersetzung verdeckt aber den tieferen und eigentlich gemeinten Sinn. Im Glaubensbekenntnis sage ich also nicht nur, dass ich an Gott glaube, sondern vor allem, wie ich an Gott glaube, indem ich ihm mein Herz zuwende, indem ich mir vergegenwärtige, dass er da ist und indem ich ihn anspreche und zu ihm hinhöre. Genau das meinen auch die hebräischen und griechischen Vokabeln in der Bibel, die wir mit Glauben übersetzen. Es sind Wörter, die ein Beziehungsgeschehen ausdrücken. Glauben, kleingeschrieben, heißt, ich nehme für wahr, was ich im Tiefinnersten als die größere Wirklichkeit wahrgenommen und mit dem Verstand als einen personalen Gott erkannt habe und wende mich ihm zu, persönlich und innerlich. In der Geschichte des christlichen Glaubenslebens wurde diese persönlich-innerliche Hinwendung zu Gott schon früh mystisch genannt. Heute denken wir bei dem Wort Mystiker vielleicht an einen religiösen Überflieger oder gar an einen Menschen, der einen sechsten Sinn für Übernatürliches und Parapsychisches hat. Doch das aus dem Altgriechischen stammende Wort bedeutet einfach nur so viel wie tief innerlich. Es wurde benutzt, um das zu benennen, was im Innern zwischen Gott und Mensch und Mensch und Gott geschieht und vor sich geht. Ganz in diesem Sinne wollte auch Karl Rahner, der große Theologe des 20. Jahrhunderts, sein viel zitiertes Wort verstanden wissen: Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein. Einer, der etwas mit Gott erfahren hat, oder er wird nicht sein. Denn so war der Jesuitenpater schon in den 1960er Jahren überzeugt, wenn das Zugehörigkeitsgefühl zur Volkskirche oder zur kleinen Herde in der Diaspora-Kirche nicht mehr trägt, weil es in der Zukunft, und die ist inzwischen längst Gegenwart geworden, beide Sozialformen von Kirche kaum noch geben wird, dann wird nur noch das tragen und Halt geben, was immer schon der Kern des christlichen Glaubenslebens war, nämlich die persönlich und innerlich gelebte Gottesbeziehung. Das hat selbstverständlich auch Bedeutung für die Glaubensverkündigung und Glaubensunterweisung. Schon Theologen des 4. Jahrhunderts wie Kyrill von Jerusalem oder Ambrosius von Mailand sprachen deshalb von der Notwendigkeit einer mystagogischen Katechese. Ein Begriff, den Karl Rahner wieder aufgenommen hat. Es komme darauf an, so betonten sie damals schon, zur mystischen, also persönlich innerlich gelebten Gottes- und Christusbeziehung hinzuführen. Nur Katechismuswissen zu vermitteln, genügt nicht. Es braucht auch eine Hinführung dazu, wie man im Innern mit Vernunft und Verstand und, wie Jesus sagt, aus ganzem Herzen mit dem Gott leben kann, an den man glaubt. Mir selbst wurde das erst immer mehr klar, seit ich im Theologiestudium begann, die Schriften des spanischen Karmeliten Johannes vom Kreuz aus dem 16. Jahrhundert zu lesen. Ihm lag als Seelsorger daran, anderen vor allem zu helfen, dass ihre Seele für Gott wach werden kann. Im Jahr 1926 wurde ihm deshalb der Titel Kirchenlehrer der christlichen Mystik zuerkannt. Menschen wie er lehren die Kirche seit jeher, dass Glauben weit mehr ist, als an die Lehre der Kirche zu glauben.
Das waren Auszüge aus dem aktuellen Buch des Bestsellerautors Pater Reinhard Körner, von ihm persönlich für euch vorgelesen. Was ich glaube und was nicht. 40 Ermunterungen, größer zu denken, so heißt es, und es ist im Leipziger St. Benno Verlag erschienen. Den Link zum Buch findet ihr ebenfalls wie den Hinweis auf das Exerzitienhaus in Birkenwerder und die beiden letzten Folgen mit Pater Reinhard Körner hierbei mit Herz und Haltung natürlich in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Wie immer freuen wir uns, von euch zu hören. Wie hat euch die heutige Folge gefallen? Worauf kommt es aus eurer Sicht an, um als Christin oder Christ über den eigenen Glauben gut Auskunft geben zu können? Schreibt uns gerne unter www.lebendig-akademisch.de oder kommentiert auf Instagram oder Facebook. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne in der Familie, bei Bekannten oder Kolleginnen. Erzählt also weiter, dass es uns gibt und hinterlasst gern bei Spotify, Apple Podcasts und Co. eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für eure bleibende Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Daniela Bethke, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.